SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Wer die Absicht hat, nach Syrien in den Dschihad zu reisen, der muss ins Gefängnis. Das bestätigt das Bundesgericht. Kurz vor der großen Bilanzmedienkonferenz kommt die Polizei. Hausdurchsuchungen bei Audi in Bayern wegen der Dieselaffäre. Internetkonzerne aufgepasst. Wer Hassbotschaften nicht innerhalb eines Tages löscht, soll künftig millionenteure Bußen bezahlen, verlangt der deutsche Justizminister. Und die Kampfscheidung kann beginnen. Großbritannien und die EU trennen sich. Tagesgespräch zum Brexit, den die Queen morgen besiegeln wird. Bei uns um 1. Rendezvous am Mittag mit Simon Loy. Ein junger Schweizer wurde verurteilt, weil er in den Dschihad ziehen wollte. Also allein wegen der Absicht, etwas zu tun. Nun hat das Bundesgericht das Urteil bestätigt und zugleich das zugrunde liegende Gesetz gegen Al-Qaida und IS-Aktivitäten beurteilt. Sascha Buchbinder aus Lausanne.
7. April 2015, Flughafen Kloten, Gate G58. Die Maschine Zürich-Istanbul stand bereit, aber für einen der Passagiere ging die Reise nie los. Ein 26-jähriger Schweizer wurde noch am Gate verhaftet, weil die Polizei der Meinung war, er sei unterwegs in den Dschihad nach Syrien. Wie sich herausstellte, hatte die Polizei gute Gründe für diesen Vorwurf. Auf dem Handy des Mannes fanden sich Propagandavideos der Terrorgruppe IS, auf denen Menschen gesteinigt, geköpft, verbrannt wurden. Die Behörden hatten den jungen Mann bereits länger überwacht. Sie wussten, dass er im Internet Informationen für eine Reise nach Syrien gesammelt hatte, dass er ein stündiges Telefonat mit einem IS-Terroristen geführt hatte. Außerdem hatten die Ermittler beobachtet, wie der Mann am Freitag vor seiner Abreise in der Winterthurer An-Nur-Moschee ausgiebig verabschiedet worden war, gerade so, als wüssten alle, dass da jemand in den Dschihad ziehen wollte. Der Beschuldigte selbst bestritt jede terroristische Absicht. Er gestand lediglich, dass er nach Syrien wollte, aber nicht als Kämpfer, sondern als Helfer. Er habe gedacht, er könnte eine Ambulanz fahren. Davon, dass in Syrien weiterhin Krieg herrsche, habe er nichts gewusst. Die Bundesanwaltschaft kaufte ihm das nicht ab und klagte ihn an. Erstmals wurde dazu die Generalklausel des im Januar 2015 in Kraft getretenen Al-Qaida-IS-Gesetzes angewandt. Das Gesetz verbietet ganz generell die Förderung der Aktivitäten des IS und sieht dafür bis zu 5 Jahre Gefängnis vor. Eine weit gefasste, eine schwammige Norm. Tatsächlich äußert das Bundesgericht Bedenken gegenüber der Generalklausel. Grundsätzlich sei eine Strafe nur möglich, wenn etwas klar verboten sei. Trotzdem bestätigt das Bundesgericht das Urteil des Einzelrichters am Bundesstrafgericht, weil nämlich im konkreten Fall die Bezüge zur Terrorgruppe klar seien. Dschihad-Reisende würden für radikalisierte Glaubensbrüder zum Vorbild. Ihre Reise funktioniere deshalb wie Propaganda für die Terrororganisation IS. Das Bundesgericht stimmt deshalb der Verurteilung des Dschihad-Reisenden zu. 18 Monate gefängnisbedingt bei einer Probezeit von 3 Jahren lautet die Strafe. Wobei die Bundesanwaltschaft in ihrem Antrag klar machte, der Angeklagte sei leicht beeinflussbar. Das Gefängnismilieu wäre deshalb eher gefährlich. Eine Betreuung im Alltag und die Geburt seines Kindes biete dagegen bessere Chancen, dass der Mann künftig Distanz zum Terror wahre. Wichtiger als die Strafe dürfte aber ohnehin das Signal sein, dass nämlich die Dschihad-Reise direkt ins Gefängnis führen kann.
Nun weitere Meldung des Tages in der Übersicht. Andreas Freudig.
Wer im Lotto gewinnt, soll das Geld nicht mehr versteuern müssen. Der Nationalrat möchte so Lottogewinne gleich behandeln wie Gewinne im Spielcasino. Er ist damit anderer Meinung als der Ständerat. Die Geldspielvorlage geht nun wieder zurück an den Ständerat. Einig ist sich das Parlament hingegen bei anderen Punkten des Gesetzes. So sollen künftig in der Schweiz auch Online-Geldspiele zugelassen werden. Angeboten werden dürfen diese aber nur von Casinos mit Sitz in der Schweiz. Anbietern aus dem Ausland soll der Internetzugang gesperrt werden. Kantonale Gerichte sind nicht dazu verpflichtet, Beschwerden per E-Mail entgegenzunehmen. Das hat das Bundesgericht entschieden. Die Richter in Lausanne behandelten den Fall eines Mannes im Kanton Wallis. Er hatte eine Beschwerde an ein kantonales Gericht per E-Mail eingereicht. Weil es im Wallis keine Grundlage für elektronische Beschwerden gibt, trat das kantonale Gericht nicht darauf ein. Zu Recht urteilte nun das Bundesgericht, denn der Bund habe den Kantonen keine gesetzlichen Vorgaben gemacht und darum sei es den Kantonen selbst überlassen, E-Mail-Beschwerden gesetzlich zuzulassen oder nicht. Der Kanton Aargau führt eine Zulassungsbeschränkung für ausländische Ärzte ein. Das hat das zuständige kantonale Departement mitgeteilt. Die Zulassungsbeschränkung für Ärzte ist auf Bundesebene geregelt, die Kantone haben aber Spielraum in der Umsetzung. Im Aargau galten bisher Ausnahmen, die der Kanton nun aufhebt. Begründet wird dies unter anderem mit Qualitätsproblemen. Diese seien teils entstanden, wenn ausländische Ärzte direkt ihre Arbeit aufgenommen hätten, ohne die Schweizer Verhältnisse zu kennen. Neu müssen demnach Ärzte in der Schweiz ausgebildet sein oder mindestens 3 Jahre an einer anerkannten Weiterbildungsstelle gearbeitet haben. Die Beschränkung gilt für den obligatorischen Bereich der Krankenkasse, nicht aber für Spitalärzte. Der CVP-Politiker Gerold Lauber will sich aus der Stadt-Zürcher Regierung zurückziehen. Bei den Stadtratswahlen nächstes Jahr wolle er nicht mehr antreten, schrieb Lauber in seiner Kolumne im Tagblatt der Stadt Zürich. Bei den Wahlen nächstes Jahr wird Lauber 12 Jahre im Amt sein. Im Streit um Löhne, Renten und frühzeitige Pensionierungen haben sich die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa und ihre Piloten geeinigt. Man habe eine Grundsatzvereinbarung getroffen, teilte die Lufthansa mit. Die Lufthansa-Piloten hatten in den vergangenen Jahren immer wieder gestreikt. Bereits vor einem Monat gab es eine Einigung zu den Löhnen. Noch offen waren die Fragen zur Pensionierung. Weltweit sind zahlreiche Twitter-Konten gehackt worden, um Anfeindungen gegen Deutschland und die Niederlande zu verbreiten. Auf Türkisch wurden Twitter-Botschaften verfasst, die eine Nähe der beiden Länder zum Nationalsozialismus nahelegten. Ein Sprecher von Twitter bestätigte die Manipulationen. Man habe Maßnahmen dagegen ergriffen. Betroffen vom Hack waren verschiedene Organisationen wie das EU-Parlament, UNICEF oder Amnesty International – aber auch Medienkonzerne sowie prominente Politiker und Sportler. Nazi-Vergleiche hatte zuvor auch der türkische Präsident Erdogan gemacht. Der Grund, Behörden in Deutschland und den Niederlanden hatten Abstimmungskampfauftritte türkischer Minister verhindert. Das Wetter. Am Nachmittag und Morgen scheint trotz gebietsweise dichteren Wolkenfeldern meistens die Sonne. Morgen Vormittag liegt im Mittelland zunächst teils Hochnebel oder Nebel. Die Temperaturen erreichen 15 bis 19 Grad.
Es war alles so schön angerichtet für die große Audi-Show. Heute Vormittag wollte der deutsche Autobauer seine Jahreszahlen präsentieren. Die sind zwar nicht mehr ganz so gut wie auch schon, aber trotzdem verkauft Audi noch immer tausende Autos, auch in der Schweiz. Was dann aber passierte, war fast schon filmreif. Am frühen Morgen hat die Polizei mitunter die Audi-Firmenzentrale in Ingolstadt durchsucht. Die Beamten suchen Beweise, die zeigen sollen, wer bei Audi die Schuldigen im Dieselmotorenbetrug sind. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Um 7 Uhr früh rückten die Polizisten und Staatsanwälte aus. Mehr als 100 Ermittler durchkämmten die Büros in der Audi-Zentrale, dann auch im Werk in Neckarsulm und an weiteren Standorten. Auch der Sitz der Muttergesellschaft Volkswagen in Wolfsburg wurde durchsucht. Audi-Sprecher Toni Melfi bestätigte gegenüber Journalisten,
dass heute die Staatsanwaltschaften München und Stuttgart Untersuchungen im Zusammenhang mit der Dieselthematik führen.
Was der Sprecher beschwichtigend als Dieselthematik bezeichnet, ist ein Skandal, der immer weitere Kreise zieht. Die VW-Tochter Audi hatte in den USA 80.000 Dieselfahrzeuge verkauft mit einer illegalen Software, die niedrigere Abgaswerte anzeigte, damit die Grenzwerte eingehalten werden konnten. Die Münchner Staatsanwaltschaft gab nun bekannt, dass sie ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet habe, unter anderem wegen des Verdachts des Betrugs. Konkrete Beschuldigte gebe es noch nicht. Der Zeitpunkt dieser Ankündigung und der Razzien ist delikat, denn just heute Vormittag stand Audi-Chef Rupert Stadler vor den Medien, um den Geschäftsabschluss 2016 zu erläutern. Und auch hier hat der Abgasskandal tiefe Spuren hinterlassen. Das Unternehmen musste deswegen mehr als 1,5 Milliarden Euro zurückstellen. Der Konzerngewinn brach um mehr als die Hälfte ein, auf rund 2 Milliarden Euro. Audi-Chef Stadler wollte die Razzien an der Medienkonferenz nicht kommentieren.
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir uns aufgrund der laufenden Ermittlungen auch zu diesem Thema nicht äußern können. Ich selbst habe größtes Interesse daran, an der Aufklärung des Sachverhalts. Und es ist ganz klar, dass wir vollumfänglich mit den Behörden auch hier kooperieren.
Rupert Stadler war selber unter Druck geraten. Intern und extern wird kritisiert, dass er bei der Aufarbeitung des Dieselskandals keine gute Figur abgebe. Der Verwaltungsrat steht aber weiterhin hinter ihm.
Sie hören Rendezvous 12.40 Uhr. Und so geht's weiter bei uns bis um 13 Uhr. Hélène Rio holt den französischen Wahlkampf nach Zürich aus purer Verzweiflung. Potop in Bulgarien ist eine Gemeinde, aber vor allem ein Altersheim mit einem starken Wirtschaftszweig, dem Friedhof. Und jetzt gleich subito löschen, sonst wird's teuer. 24 Stunden, so viel Zeit will der deutsche Justizminister Heiko Maas Internetkonzernen geben, um Hassbotschaften, also strafbares Material, von ihren Seiten zu löschen. Wenn das nicht passiert, sollen Mitarbeiter von Facebook, WhatsApp und Co. gebüßt werden können.
Diese Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 5 Millionen Euro geahndet werden, und zwar gegen die Verantwortlichen im Unternehmen. Und gegen das Unternehmen selbst kann die Geldbuße bis zu 50 Millionen Euro betragen,
sagt der deutsche Justizminister Maas. Ich bin jetzt verbunden mit Peter Vögeli in Berlin. Hohe Bußen bei zu spätem Löschen. Peter Vögeli, wie groß sind die Chancen, dass das Maas-Gesetz so durchkommt?
Das politische Klima ist gut, dass ein solches Gesetz in dieser Legislatur noch durchkommt. Es gibt einen breiten Konsens, dass Facebook und Co. nicht länger einfach sagen können, wir kassieren gerne ab, aber übernehmen null Verantwortung und keinerlei Sorgfaltspflichten. Was gestern aber vorgestellt wurde, das ist erst ein Entwurf des Justizministeriums. Der wird noch deutlich abgeschwächt werden, sagen die Experten.
Also die zentrale Frage wird sein, was ist eigentlich eine strafbare Hassbotschaft?
Genau, und da liegt auch ein Problem. Facebook ist ja kein Gericht. Die Betreiber von sozialen Medien müssen laut diesem Gesetz offensichtlich strafbare Inhalte löschen. Das Justizministerium verweist auf das Telemediengesetz, das die Betreiber verpflichtet, gegen solche Inhalte vorzugehen, wenn sie sie kennen. Das Problem ist halt, es gibt eindeutige Fälle und es gibt Fälle, die dann schwierig abzuklären sind.
Wird es denn so eine Art Katalog geben, der genau definiert, was geht und was eben nicht?
Genau, es gibt einen solchen Katalog, unter anderem steht da drin Bedrohung, Volksverhetzung. Das sind Straftatbestände, die sind leicht zu erkennen. Also wenn jemand schreibt, man solle alle syrischen Flüchtlinge ertränken, alle Juden umbringen, das ist eindeutig Volksverhetzung ohne Wenn und Aber. Aber wenn es heißt, Herr X betrügt seine Frau, also wenn es um Beleidigung, um üble Nachrede, um Mobbing geht, was soll Facebook dann machen? Das ist die Frage. Soll es wie ein Gericht agieren? Es gibt interessanterweise schon Beispiele für solche Probleme, zum Beispiel das Arztbewertungsportal Yamedia, auf dem die Nutzer sich laut Experten über Ärzte beklagen können. Und wenn sie das machen, dann müssen sie dann auch beweisen, dass sie bei diesem Arzt waren, den sie schlecht einstufen und so weiter. Also es gibt schon Fälle, wo das praktiziert wird.
Jetzt liegt also dieser Vorschlag des deutschen Justizministers auf dem Tisch. Was sagen eigentlich Facebook, WhatsApp und Co., was sagen die sozialen Netzwerke dazu?
Sie sagen dasselbe wie immer, sie sind sehr treuherzig erschreckt und etwas verschnupft. Mark Zuckerberg hat laut Medienberichten erklärt, Facebook sei auch ein Opfer von Fake News. Sie reagieren deshalb etwas verschnupft, weil das Gesetz nicht nur vorschreibt, innerhalb von 24 Stunden solche Inhalte zu löschen oder bei schwierigen Fällen nach 7 Tagen. Es gibt eine ganze Reihe von Auflagen. Facebook muss Rechenschaftsberichte publizieren, muss eine Stelle haben, die schnell und einfach erreichbar ist und so weiter. Und da gibt es eine ganze Reihe von Auflagen, die Facebook und Co. natürlich nicht erfreut.
Diese 24 Stunden, dieses Ultimatum steht jetzt also mal im Raum. Weiß man denn eigentlich, wie es so um die Löschdisziplin momentan steht?
Das weiß man, das hat man untersucht. Man hat 540 strafbare Beiträge über einen Standard-User-Account gemeldet. Und es waren nicht Grenzfälle, sondern eindeutige Fälle, wie ich sie beschrieben habe. Die Löschquote beträgt bei Facebook 39%. Das ist 7% weniger als noch im Sommer 2016. Bei YouTube beträgt sie 90%, das ist 80% mehr als vor einem Dreivierteljahr. Und bei Twitter beträgt sie 1% unverändert. Wir haben ja heute gerade einen interessanten Fall. Tausende von Twitter-Konten wurden gehackt und mit Nazi-Deutschland und Nazi-Holland-Vorwürfen wurden verbreitet. Das sind die Zahlen. Wenn man dann länger nachhakte und alle Möglichkeiten ausschöpfte, ging die Löschquote ziemlich hoch von 93% bis 100%. Aber man muss auch wissen, es sind die ersten 48 Stunden, die für die Verbreitung am stärksten sind, wo auch der Schaden am größten sind, wenn es Falschbehauptungen sind. Und nach 48 Stunden ist das Kind längst in den Brunnen gefallen.
Darum auch diese 24 Stunden des deutschen Justizministers. Vielen Dank für diese Informationen live aus Berlin, Peter Vögerli. Ermittlungen hier, Beschuldigungen dort. Selten war ein Wahlkampf in Frankreich von so vielen Unbekannten und Überraschungen geprägt wie dieses Mal. Gebannt schauen die Franzosen alle paar Tage auf die neuen Umfragewerte der Kandidaten. Rückenwind spürte bisher Emmanuel Macron. Er soll gleich auf mit Marine Le Pen den ersten Wahlgang überstehen und sie dann in der Stichwahl schlagen. Im ganzen Land wirbeln seine Anhänger jetzt um jede Stimme. Und selbst hier in der Schweiz hat Macrons Bewegung En Marche Fuß gefasst. Simon Fatzer war an einer Veranstaltung in Zürich.
Hélène Rio ist Französin. Seit 3 Jahren lebt sie in Zürich. Sie arbeitet auf einer französischen Bank, hat viel mit französischen Kunden zu tun und wenn sie mag, kann sie in einem Bistro ein bisschen französische Atmosphäre genießen.
Il y a un petit restaurant qui est sur les bords de la Limade qui s'appelle Franzose. On retrouve un peu cette ambiance bistro. Donc moi j'aime bien.
Jetzt hat Hélène Rio auch noch den französischen Wahlkampf nach Zürich geholt. Aber nicht, weil sie so begeistert ein Stück Heimat mitnehmen wollte, sondern weil sie so verzweifelt war.
En fait, très sincèrement, au début, je me suis dit, cette année, cette fois-ci, je crois que je vais pas voter. Et puis on a eu une grande discussion justement avec mon mari. Il me dit, bon, comme souvent, quoi, on est dans une démocratie, il faut voter. Je dis, oui, mais voter pour qui?
Sie wollte erst gar nicht wählen, wusste schlicht nicht wen. Dann hat sie Macron für sich entdeckt. Seit letztem Herbst engagiert sich Hélène Rio für dessen Bewegung En Marche. Sie diskutiert mit etwa 15 Personen regelmäßig darüber, was Frankreich weiterbringen könnte. Die Vorschläge werden dann nach Paris geschickt und fließen im besten Fall ins Programm von Emmanuel Macron ein. Wie jener der Zürcher Gruppe, dass die französische Matur, das Baccalauréat, modernisiert werden müsse. Diese Gestaltung ist es, die der Französin Freude macht. Politik interessiert sie nicht.
Honnêtement, moi c'est ce qu'on disait, moi je fais partie des 80% de personnes qui ont jamais fait de politique de leur vie et même aujourd'hui, moi au début ce qui m'intéressait c'était que c'est un mouvement citoyen, c'est pas forcément de la politique.
An diesem Abend ist der Andrang groß. Gegen 100 Franzosen wollen sich in einer Zürcher Bar über Macron informieren. Denn obschon er sein Programm vorgestellt hat, bleiben noch sehr viele Fragen.
Le désavantage de ce monsieur, c'est qu'on ne connaît pas son programme. Ou mal. Donc on vient par curiosité pour savoir s'il a un programme solide. Si...
Emmanuel Macron spielt auf die Mitte, ni droit ni gauche. Er will sich als unabhängig präsentieren, doch es fehlt die Partei im Rücken.
Puisqu'il veut être attaché à personne. Donc il a des idées à part. Il faudra les connaître maintenant.
Als Teil der unbeliebten Hollande-Regierung muss er die Linke mitnehmen, aber auch bis weit in die Mitte überzeugen, wenn er tatsächlich gewinnen will. Und offensichtlich stößt er dort auf Interesse.
Simplement, moi je suis plutôt du côté des Républicains ou de la droite et je suis pas satisfait du candidat qu'on a. Et j'étais toujours été centre droit. Je pense que Macron peut rassembler aussi bien le centre droit que les gens de gauche.
Traditionelle Wähler der Konservativen müssen sich umorientieren. Sie verlieren ihre wählbaren Kandidaten, so wie François Fillon, gegen den ermittelt wird.
Les candidats nous échappent. Et il y a des candidats qui sont inéligibles à mes yeux.
Selten war es so kompliziert.
C'est pas simple. C'est compliqué. Non, c'est très spécial, ce qui se passe.
Dann tritt der Verantwortliche der Macron-Bewegung in der Schweiz ans Mikrofon.
Mesdames, Messieurs, bonsoir.
1100 erklärte Anhänger hat Macron hierzulande. Die Gäste möchten wissen, wie er 60 Milliarden einsparen will bei so vielen Ideen zum Ausbau. Und sie möchten wissen, mit was für einer Regierung denn Macron antreten will. Obwohl es nur noch 6 Wochen dauert, vertrösten die Redner auf spätere Klärung in diesem zentralen Punkt. Denn mit einem Sieg im Mai ist es nicht gemacht. Macron braucht Personal für eine Regierung und fürs Parlament. Es bleibt kompliziert dieses Mal. Doch Hélène Rioux glaubt trotz aller Fragen an die Bewegung. Sie will daran glauben. Denn was sonst würde bleiben?
Oui, il y a plein de questions. Moi aussi, je me les pose, ces questions. Moi aussi, je me demande qui va être député. Néanmoins, je pense que si on n'y croit pas et si on n'essaye pas de faire ça, on ne croit plus rien, quoi.
Einige Pensionskassen haben Schlagzeilen gemacht in letzter Zeit, weil sie die Renten für ihre künftigen Pensionäre kürzen. So umstritten das Vorgehen auch ist, es trägt dazu bei, dass in der beruflichen Vorsorge weniger umverteilt wird von den Jungen, noch Erwerbstätigen, zu den Älteren, die bereits eine Rente beziehen. Doch es gibt auch Pensionskassen, die nicht mitmachen können bei diesem Rentensenkungstrick. Sie müssen das Problem anders lösen. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Schon der Name klingt fast prekär. Die Auffangeinrichtung BVG ist eine besondere Pensionskasse. Die Stiftung kümmert sich darum, dass alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Alter sparen in der beruflichen Vorsorge. Das heißt, bei der Auffangeinrichtung kann sich auch anschließen, wer in keiner anderen, normalen Pensionskasse unterkommt. Dazu zählt das Personal von Kleinstbetrieben und von Firmen in Niedriglohnbranchen. Geschäftsleitungsmitglied Marco Baguti.
Typische Versicherte bei uns sind Hausangestellte, Kinderbetreuerinnen, Reinigungspersonal, zum Teil auch Personal von Imbissständen.
Und solche Versicherte haben in der Regel so gut wie keine Vorsorgegelder oberhalb des gesetzlichen Minimums. Man spricht darum auch vom Obligatorium in der zweiten Säule. Hier gilt bei der Pensionierung der Mindestumwandlungssatz von derzeit 6,8%. Dazu ein Beispiel. Hat jemand 100.000 Franken Alterskapital angespart in der Pensionskasse, bekommt er oder sie jährlich 6.800 Franken Rente. Je höher das Kapital, desto höher die Rente.
Wir sind an den gesetzlichen Umwandlungssatz von 6,8 gebunden. Wir können also keine Rentenversprechen kürzen,
erklärt Baguti. Seine Auffangeinrichtung musste sich darum etwas anderes einfallen lassen als jene Pensionskassen, die derzeit im sogenannten Überobligatorium die Renten reduzieren, indem sie den Umwandlungssatz für künftige Rentner herunterschrauben, und zwar teilweise recht drastisch, auf beispielsweise nur noch 4,6%, wie etwa die Pensionskasse des Rüstungsbetriebs RUAG. Weil die Auffangeinrichtung BVG an dieser Schraube nicht drehen darf, verlangt sie stattdessen überhöhte Beiträge für Todesfall und Invalidität. Vereinfacht gesagt, die Versicherten müssten höhere Prämien bezahlen, ohne dass dieses Geld für die Rente angerechnet wird. Dafür verschont die Auffangeinrichtung die Versicherten vor tieferen Renten bei der Pensionierung. Marco Baguti sieht das als eine Art Notlösung an, um die Umverteilung von den jungen, noch arbeitenden Versicherten zu den Rentnern in Grenzen zu halten.
Es ist fast die einzige Möglichkeit, die wir haben, um die finanzielle Stabilität auch mittelfristig zu sichern.
Aber natürlich wäre es ihm viel lieber, wenn man das Problem anders entschärfen könnte. Marco Joost, Pensionskassenexperte der Beratungsfirma PPC Metrics, bestätigt: Kassen wie die Auffangeinrichtung mit vielen Kleinverdienern im Obligatorium müssen etwas tun. Und er ergänzt:
Also eigentlich sind alle Pensionskassen irgendwo von der Problematik betroffen.
Denn rein rechnerisch müsste der Umwandlungssatz derzeit eher bei 4% liegen, damit es gar keine Umverteilung von jung nach alt in der beruflichen Vorsorge mehr gäbe. Diese erzwungene Solidarität zwischen den Generationen sei politisch so vorgegeben.
Gegeben, dass man diese Solidarität hat oder eine gewisse Solidarität will, ist die Methode, wie sie jetzt offenbar die Auffangeinrichtung kennt, ist sicher transparent und nachvollziehbar und versicherungstechnisch auch korrekt.
Aber diese Methode ist aus Sicht der betroffenen Pensionskassen eben doch nur eine Notlösung.
Und vor eins noch. Alt werden kann auch ein Abenteuer sein und überall ein anderes. Im bulgarischen Potop ist es ein Abenteuer für ein ganzes Dorf. Alle, Ja, alle jungen Menschen haben die Gemeinde im Osten der bulgarischen Hauptstadt Sofia verlassen. Konjunktur hat in Potop nur der Friedhof. Die Einwohner Potops führen einen rührenden Kampf um das gemeinsame Überleben in ihrer Gemeinde, die zur unbetreuten Alterssiedlung geworden ist. Unser Korrespondent Urs Bruderer hat Potop besucht.
4 Kilometer und 400 Schlaglöcher führen vom Nachbarort nach Potop. Zwischen den Häusern des Dorfes stehen riesig die Betonpfeiler der Autobahn. Sie verläuft in 20 Meter Höhe direkt über Potop. Die Frau, die den Dorfladen führt, steht vor der Tür und raucht. Sie hat den Überblick über die Einwohner. Es sind etwa 30, das weiß ich wegen dem Brot. Ich führe eine Bestellliste, weil wir nur alle 2-3 Tage eine Lieferung erhalten. Sie kommt aus dem Nachbarort und führt diesen Laden, weil sie die Gegend liebt. Wir kämpfen um dieses Dorf, der Bürgermeister, der Pfarrer und ich. Ich habe hier diese Stühle und einen Sonnenschirm gekauft, um einen Treffpunkt zu schaffen. Auf einem der Plastikstühle sitzt Raina Itova. Sie ist 73 Jahre alt und hat ihr ganzes Leben hier verbracht. Man kann hier keine Kinder mehr großziehen. Es gibt keine Schule, keinen Kindergarten, nichts. Sie lebt mit ihrem Mann von einer kleinen Rente und dem eigenen Garten. Ihre Kinder sind wie die aller anderen Einwohner weggezogen. Ihre in die Hauptstadt Sofia. Wenn es im Winter zu kalt wird hier, gehen wir 2-3 Monate zu den Kindern. Im Frühling kommen wir zurück. Zittrig und in kleinen Schritten nähert sich ein Bekannter. Er stellt sich als Koljo vor. Ich bin der ärmste Kerl des Dorfes. Es verschlägt ihm die Stimme, weil seine Welt gerade auseinanderfällt. Seine Frau wurde gestern ins Spital gebracht. Wie alt er ist, kann er nicht sagen. Der Kopf, wissen Sie. Alte Geschichten gehen ihm leichter über die Lippen. Ich habe 3 Hochzeiten mit 100 Gästen ausgerichtet für meine 3 Kinder. Ich habe mit meinem Nachbarn ein 3-stöckiges Haus gebaut. Da wohnt er jetzt allein drin. Ein Sohn besucht ihn manchmal. Und der Doktor. Hier kommt kein Arzt vorbei, keine Krankenschwester, niemand. Auch Medikamente nehme ich keine. Aber jeden Morgen zum Kaffee einen Schnaps oder 2 oder 3. Das Dorf war einmal wunderschön, sagt Koljo, bis die Autobahn kam und es zerstörte. Und dann sagt er noch, 1930 bin ich geboren. Jetzt rechne du, wie alt ich bin. Er schlägt sich ohne medizinische Hilfe durch und das mit 86 Jahren. Ein Glück gibt es Veselinka Velitschkova. Sie sticht in ihrem Garten neben einem Autobahnpfeiler den Boden um. Ich bin 66 Jahre alt und die Jüngste im Dorf. Die Einwohner würden gegenseitig aufeinander aufpassen, sagt sie. Jeden Morgen gehen alle im Laden etwas einkaufen. Wenn einer nicht kommt, schauen wir nach, was mit ihm los ist. So hat sie auch schon Tote gefunden. Und einem Diabetiker hat sie schon 3-mal mit Zuckerwasser das Leben gerettet. Der hat wirklich Glück, dass ich immer rechtzeitig zur Stelle bin. Einmal stürzt er zu Hause, einmal auf der Straße und einmal hier vor dem Laden. Viele Einwohner haben vor dem Haus einen Schlüssel versteckt, damit Veselinka Velitschkova notfalls bei ihnen nach dem Rechten schauen kann. Neben der Gesundheit ist die Armut ein großes Problem. Darum kümmern sich offensichtlich die weggezogenen Kinder. Der Laden macht monatlich 6.000 Lever Umsatz. Wenn die Frau von der Post die Renten bringt, hat sie aber insgesamt nur 3.000 Lever dabei. 3.000 Lever, 1.500 Franken. So viel Rente bezieht das ganze Dorf. Kein Wunder zerfallen hier die Häuser, auch solche, die noch bewohnt sind. Nur ein Geschäft läuft noch. Der Friedhof ist voll. Die Leute bringen ihre Toten hierher, weil ein Grab hier billiger ist als in Sofia. Wladimir Bonnev ist der Bürgermeister und mit 67 Jahren der jüngste männliche Einwohner Potops. Sein Antrag, die Nationalstraße nach Potop nach 40 Jahren endlich wieder einmal zu renovieren, wurde von den Behörden beantwortet mit vielleicht nächstes Jahr. Und das heißt nie. Auch Anträge auf einen Arzt oder eine Internetleitung blieben erfolglos. Als Bürgermeister kann er kaum etwas tun für sein Dorf, als Mitbewohner schon. Er hat ein Auto und fährt andere ins Nachbardorf, wenn sie etwas brauchen, das es hier nicht zu kaufen gibt. Potop wurde zu einem Altersheim, das von den Insassen selber geführt wird. Doch einst zählte Potop fast 500 Einwohner. Ich erinnere mich, wie schön es war, als ich klein war und das ganze Dorf seine 1200 Schafe zusammentrieb. Die Autobahn hat die Idylle zerstört. Der Staat hat Potop aufgegeben. Von der Autobahnbrücke fallen Betonstücke herunter. Einen solchen Brocken habe ich den zuständigen Beamten in Sofia mitgebracht. Nichts geschieht, klagt der Bürgermeister von Potop, des ewigen Potop. Denn Potop heißt Sintflut und den Namen hat das Dorf bekommen, weil es schon so viel überlebt hat. Stürme, Hochwasser, Pläne, es einem Stausee zu opfern. Doch das ewige Potop wird verschwinden, so die Prognose des Bürgermeisters.
13 Uhr. Noch braucht das Brexit-Gesetz die Unterschrift von der britischen Queen und dann beginnt die Scheidung von der EU. Ein Streit um Geld, Recht und Familienmitglieder. Unser Tagesgespräch gleich im ersten und vierten nach Andreas Freudig mit den Schlagzeilen dieses Mittags.
Allein die Absicht, als Dschihadist ins Ausland zu reisen, ist strafbar. Das hat das Bundesgericht festgehalten. Eine Dschihad-Reise sei bereits Propaganda und verstoße damit gegen das Gesetz. Lottogewinne sollen künftig nicht mehr versteuert werden müssen. Das will der Nationalrat. Weil der Ständerat allerdings anderer Meinung ist, wird das Geldspielgesetz im Parlament noch weiter diskutiert. Bei zwei Audi-Werken in Deutschland sind am Morgen Razzien durchgeführt worden. Laut den zuständigen Staatsanwaltschaften besteht unter anderem der Verdacht auf Betrug im Zusammenhang mit dem Dieselabgasskandal beim Mutterkonzern VW.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.